Gnade sei mit euch, ihr Geliebten des Herrn. Ihr Lieben, vor wenigen Tagen, am 19. Oktober, da hat der Spiegel folgende Schlagzeile gebracht: Polnisches Fitnessstudio will jetzt eine Kirche sein. Ich weiß nicht, ob manche von euch das mitgekriegt haben. Ich fand es interessant. Ich habe das irgendwo gelesen und habe das dann gleich mal gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, das klingt ja interessant. Und Folgendes habe ich gefunden. Ich habe euch mal ein paar Sätze aus dem Artikel mitgebracht. Der Spiegel hat geschrieben: Da Sportstätten geschlossen sind, hat sich ein Fitnessstudio in Polen kurzerhand zur Kirche des gesunden Körpers erklärt. Gottesdienste sind in dem Land nämlich weiterhin erlaubt. Nachdem ein polnisches Fitnessstudio in Polen wegen der Corona-Krise geschlossen werden sollte, hat es sich kurzerhand selbst als Kirche bezeichnet. Weil Fitnesskurse nicht erlaubt sind, bieten wir ab heute religiöse Versammlungen für Angehörige der Kirche des gesunden Körpers an, schrieb das Studio Atlantic Sports auf seiner Facebook-Seite. Mit der ungewöhnlichen Aktion stellt es sich gegen eine Maßnahme der polnischen Regierung, die Schwimmbäder und Fitnessstudios angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen geschlossen hatte. Schwer zu glauben, in dieser Welt ist alles möglich, heißt es am Samstag auf der Facebook-Seite des Fitnessstudios in Krakau. Ja, als ich das gelesen habe, wurde mir ganz schwummerig. Fitnessstudios, die mittlerweile aus Gewinngründen sich für eine Kirche erklären, zu einer Kirche erklären, da wird einem schon anders. Und habe gedacht, das ist schon ein starkes Stück, und gleichzeitig ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir verlernt haben, was es heißt, Kirche zu sein und Kirche zu erkennen, wenn wir sie sehen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Polen, sondern das gilt für die ganze Welt. Gucken wir in unser Land, gucken wir allein in unsere Kirche, in die kirchlichen Angebote, denen wir Land auf, Land ab begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet, wenn man so hört, was mit allein die Kirchenmitgliederrückgänge in unserer Zeit, die sind ein Zeichen dafür, dass wir verlernt haben, Kirche zu sein. Aber wie wir dem auch noch begegnen als Kirche häufig, da wird einem schon anders. So, zumindest wenn man im Herzen darauf einen Blick hat, was ist Kirche? Ich weiß nicht, ob ihr davon viel mitkriegt, von den Angeboten, die Kirche heutzutage macht, von den Themen, zu denen wir öffentlich Stellung nehmen und. Ich glaube, in vielen zeichnet sich eins durch: Wir haben verlernt, Kirche zu sein. Die Schönheit und die Einzigartigkeit von Kirche, die leben wir ganz, ganz häufig nicht mehr. Stattdessen machen wir Angebote, die irgendwie modern und hip und zeitgemäß sein sollen, die bloß nicht anecken sollen, bloß nicht zu sehr herausfordern, und sie müssen irgendwie in das moderne Lebensgefühl hineinpassen. Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres als die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und es gibt nichts Zeitgemäßeres als die Gemeinde Jesu. Und deswegen sollten wir alles daran setzen, zu lernen, Gemeinde Jesu zu sein. Und was das heißt, Gemeinde Jesu zu sein. In der vergangenen Woche, in unserem Online-Gottesdienst, ging es deswegen um das Thema, was ist Gemeinde? Und da ging es darum, nochmal zu erkennen, dass die Art, wie Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat, die Jüngerschaftsgemeinschaft, die er vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern gelebt hat, das hat sich eins zu eins durchgezogen in das Leben der ersten Gemeinden. Die Jünger haben einfach so weitergemacht. Jesus war nicht mehr leiblich dabei, er war in seinem Heiligen Geist dabei, und sie haben genau das Gleiche gelebt, was sie vorher mit Jesus gelebt haben und was sie gelernt haben. Und zwar nicht nur einmal die Woche am Sonntag, sondern jeden Tag haben wir gelernt. Jeden Tag, täglich haben sie sich in den Häusern und im Tempel getroffen, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und sie haben gemerkt, was Kirche sein soll. Kirche, das griechische Wort im Neuen Testament, ist Ekklesia, die Herausgerufenen. Herausgerufen aus einem alten Leben, hineingerufen in Gottes Reich, in ein völlig verändertes Leben. Und in der Apostelgeschichte, da können wir das sehen, was für eine Auswirkung das hat und wie sich alles verändert hat, wie auf einmal, wie ein Flächenbrand Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu sich ausbreitet bis in die entlegensten Gegenden, bis zu uns heute. Du sitzt heute nur hier, weil es bis zu uns gegangen ist, weil die Schönheit von Gemeinde Jesus in die Welt getragen hat, Ich stehe heute nur hier vorne, weil ich davon etwas mitkriegen durfte. Aber nicht nur in der Größenausbreitung, sondern auch in der Tiefe, geistlich und charakterliches Wachstum hat jeden Einzelnen ergriffen. Das ist das, wovon die Bibel immer wieder spricht. Und die Frage ist, wie kann das funktionieren? Wie funktioniert das? Wie kann es dazu kommen, dass Menschen, die so unterschiedlich sind wie wir, auf einmal so eine enge Gemeinschaft miteinander leben und so verbunden sind und so unfassbares Wachstum erleben? Wie kann das passieren? Wie funktioniert Gemeinde? Darum soll es heute gehen. Und das ist eine Frage, mit der hat sich auch Paulus schon beschäftigt. Vielleicht mehr als alle anderen Fragen. Ich glaube, das war das Grundthema seiner Briefe. Was ist Gemeinde? Wie funktioniert Gemeinde? Paulus hat vor allen Dingen zwei Dinge gemacht. Er ist rumgereist und hat Gemeinden gegründet. Und dann ist er rumgereist und hat Gemeinde beraten. Und er hat eine ganze Menge an Briefen geschrieben, um Gemeinden zu beraten. Und ihnen zu sagen, wie Gemeinde funktioniert. Und es gibt so ein paar Kernstellen, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, wo es so im Kern um Gemeinde geht und wie Gemeinde funktioniert. Und da benutzt er immer wieder ein Bild. Er bezeichnet die Gemeinde als Leib von Jesus, als Leib Christi, als Körper von Jesus. Und jedes Gemeindeglied ist irgendwie ein Körperteil im Ganzen. Das ist das, wie er es beschreibt. Und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wie auch heute noch Gemeinde funktioniert, dann müssen wir dieses biblische Bild aus Gottes Wort verstehen. Sonst leben wir vorbei am Ziel dessen, was Gemeinde ist. Und in vielen kirchlichen Handeln sieht man das heute. Wenn nicht verstanden wird, was biblisch Gemeinde ist, dann gehen wir in die Irre mit allem, was wir tun. Deswegen, lasst uns nicht weiter drum herum reden. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf in 1. Korinther 12. Wir wollen uns den Text heute angucken, haben uns eine Menge vorgenommen. Und lernen von dem, was Gottes Wort sagt, wie Gemeinde funktioniert. Ich lese mal 1. Korinther 12 ab Vers 1 ein Stück vor. Paulus schreibt, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, kurzer Einschub an der Stelle, ihr merkt, er reagiert, ja, es ist Gemeindeberatung, er reagiert auf etwas, was ihm zugetragen wurde, entweder weil es ihm jemand erzählt hat, von der Gemeinde wurde jemand geschickt, oder weil sie ihm einen Brief geschrieben haben. Er antwortet, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ihr Lieben, bis hierhin erstmal. Was wir aus diesen ersten Versen lernen können, ist, wir sind Beschenkte und Begabte. Gott hat uns durch seinen Geist etwas geschenkt. Und das Erste ist, er hat dir den Glauben geschenkt. Kein Mensch, sagt die Bibel, kann an Gott glauben, kann sagen, Jesus ist der Herr, und zwar überzeugt sagen, wenn nicht der Heilige Geist in ihm ist. Kannst du sagen, dass Jesus der Herr ist? Dass er dein Herr ist? Ja? Dann darfst du wissen, das hat Gott in dir getan. Er wohnt in dir durch seinen Geist. Und wenn du das weißt, dann musst du auch akzeptieren, was danach steht. Er hat dich begabt. Fühlst du dich begabt? Manche nicken, manche machen so. Herzlich willkommen in unserer Welt, so ist es. Fühlen wir uns so? Du bist es. Du bist begabt. Gott hat Dinge in dich hineingelegt, einzigartige Dinge. Hat er ganz bewusst in dich hineingelegt. Und wir lesen später in Vers 11, da kommen wir nochmal drauf zurück, dass er damit einen Plan hat. Dass es nicht ein Zufall ist. Gott hat den Glauben in dich hineingestellt. um dich zu retten. Und er hat Gaben in dich hineingelegt. Und zwar nicht, um irgendwie zu einer Selbstverwirklichung zu kommen, sondern sie haben immer, geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde, sagt er. Du bist begabt für Gemeinde. Und dazu bist du ausgerüstet worden von Gott. Und du bist planvoll begabt und beauftragt zum Wohl der Gemeinde. Und er schreibt, wo wir das vergessen, ja, da gehen wir in die Irre. Da geht Kirche in die Irre, dass jeder begabt ist und jeder gebraucht ist. Da verlieren wir uns und da wird Kirche auf einmal zu Götzendienst. Ist das, was hier steht? Okay, gucken wir weiter, was Paulus noch schreibt. Wir sind beschenkt, wir sind begabt. Aber, er schreibt dann ab Vers 8, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer, das Gesagte in verständliche Worte wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Was auch immer du kannst, was auch immer Gott in dich hineingelegt hat, er hat es mit einem Plan gemacht. Es war seine Entscheidung. Das ist kein Zufall. Vielleicht guckst du zurück auf deine Geschichte und siehst bestimmte Dinge in dir und weißt, es gibt Verletzungen in deiner Kindheit, bestimmte Dinge, die du irgendwann antrainiert hast und. Es ist kein Zufall. Gott hat deine Geschichte benutzt, um bestimmte Dinge in dir zu Gaben zu machen. Und dich ganz bewusst einzugliedern in diese Gemeinde. Wir sind unterschiedlich begabt. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja super Olli, danke schön. Das, was du vorgelesen hast, kann ich nicht. Ich bin raus. Dann möchte ich dir ganz bewusst sagen, bist du nicht. Ja? Manche halten das, was Paulus hier schreibt, für eine abgeschlossene Liste. Das sind so die geistlichen, die Geistesgaben. Und daneben gibt es noch so die belangloseren Gaben, die nicht so wichtig sind. Und es geht eigentlich um diese Geistesgaben. Ihr Lieben, ich glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Ich glaube, auch Paulus würde das nicht so sagen. Denn wenn das so wäre, dass es eine bestimmte Gruppe an Geistesgaben gibt, die eine besondere Wertigkeit haben und daneben dann noch das Profane, was so kein Mensch braucht, was aber irgendwie auch noch da ist, dann müsste Paulus in jedem Text, wo er von diesem Leib spricht, diese besonderen Gaben auch besonders aufführen. Aber das tut er nicht. Jedes Mal, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, jedes Mal, wenn er von diesem einen Leib spricht und den Gaben, zählt er andere auf. Ja, das zeigt uns, die Liste ist nicht abgeschlossen. In Epheser 4 und in Römer 12 spricht er zum Beispiel noch von Gastfreundschaft oder von finanzieller Unterstützung. Zählt er auf. Er sagt, es ist eine Gabe, von Gottes Geist gegeben, finanziell ausgestattet sein, um andere zu unterstützen. So. Würden wir nicht als Geistesgabe jetzt bezeichnen erstmal. Seelsorge gehört auch dazu. Zählt auch auf. Ihr merkt, es ist keine abgeschlossene Liste. Was Paulus uns sagt und was ich dir sagen möchte heute ganz, ganz eindringlich. Du bist einzigartig begabt. Gott hat dein Leben, deine Geschichte, Und auch das, was er dir vielleicht irgendwann, was du noch gar nicht weißt, was du noch entdecken darfst, er hat es genutzt, um dich zu begaben und auszurüsten, einzigartig und einmalig. Und wenn du fehlst mit deinen Gaben in der Gemeinde, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas. Das müssen wir uns bewusst machen. So, aber wir sind nicht nur unterschiedlich. Paulus schreibt weiter. Er benutzt jetzt ein Bild, das ist ganz spannend, er benutzt jetzt das Bild von dem Körper, um das, was er sagt, nochmal zu erläutern. Er schreibt, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen und nicht nur aus einem. Ihr Lieben, wir sind verschieden begabt, aber Gemeinde ist Einheit. In dieser Verschiedenheit sind wir eine Einheit und sollen eine Einheit sein wie ein Körper. Ja? Mein kleiner Finger, den kann ich nicht einfach abnehmen und sagen, heute verzichte ich mal darauf, für den habe ich heute keine Verwendung. So, er ist angewachsen, er ist Teil dieses Körpers. Meine Beine sind Teil meines Körpers. Sie gehören dazu, sie sind planvoll eingeführt und gemeinsam als Einheit funktionieren sie als Körper. Das ist das, was Paulus sagt. Davon hat Anni vorhin gesprochen. Du bist ein Teil vom Ganzen. Du bist ein Teil des Ganzen und du gehörst zu etwas Größerem. Das ist der Grund, warum es keinen Christen gibt, der alleine Christ sein kann. Manchmal fällt dieser Satz, und ich kenne Menschen, die das sagen, und jedes Mal weiß ich, ich weiß, was du ausdrücken willst, aber es ist eine Lüge am Ende. Du kannst nicht alleine dauerhaft Christ sein, denn du bist Teil des Ganzen. Und wenn du nicht am Körper bist, dann stell dir einen Finger vor, den du amputierst. Was wird mit ihm passieren? Was passiert, wenn ich meinen Finger amputiere? Ja, er wird nicht alleine weiterleben. Er wird sterben. Du bist Teil des Ganzen. Und das darfst du wissen. Du bist Teil dieser Gemeinde, Teil vom Ganzen. Du gehörst zu etwas Größerem. Und dann schreibt er, oder deswegen, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für einen Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen dich. Wir brauchen einander. Guckt euch mal kurz um. Keine rhetorische Aufforderung. Macht es mal. Guckt euch um. Ihr braucht einander. Ihr braucht einander. Wir brauchen einander. Wir sind gemeinsam. Wir sind zur Interaktion geschaffen. Miteinander, aufeinander angewiesen zu handeln. Habt ihr euch heute Morgen, wer von euch hat heute Morgen gefrühstückt, mal kurz Handzeichen? Okay. Für die anderen, ihr seht gut aus, frühstückt ruhig. Habt ihr darüber nachgedacht, wie viele Körperteile und Muskeln ihr bewegen müsst, um ein Stück Brot abzubeißen? Überlegt mal kurz. Stell euch vor, hier liegt ein Brötchen. Ja? Wenn ich das Brötchen, ohne Arme kann ich das irgendwie so, sieht ulkig aus, so, ich habe Arme. So. Also, wenn ich das Brötchen greifen will, ja, dann muss ich als erstes den Arm bewegen, ich muss ihn heben. Da ist meine Schulter in Bewegung, mein Arm ist in Bewegung, meine Hand ist in Bewegung. Dann greife ich danach. Wenn ich danach greife, wenn ich mich ausstrecke nach etwas, dann seht ihr sofort etwas, dieses große Kleid vertuscht das so ein bisschen, aber ihr seht sofort, es gibt eine Rotationsbewegung im Körper. Ja? Ich strecke nicht einfach nur gerade den Arm aus, sondern ich drehe mich. Dieses Drehen merke ich in der Körpermitte bis in den Beinen, die drehen sich nämlich ein Stück mit. Und ich merke es deswegen bis in die Fußsohlen. Müsst ihr mal drauf achten. Das nächste Mal, wenn ihr nach irgendwas greift, bis in die Fußsohlen. Wenn ich den Arm ausstrecke, dann merke ich, dass der ganze Körper darauf bedacht ist, das Gleichgewicht zu verlagern, damit ich nicht beim Brötchen essen lang hinklatsche. So. Und da habe ich noch nichts gegessen. Ja. Das ist Interaktion. So sollen wir leben. So sollen wir miteinander, aneinander handeln. So, das ist Gemeinde, nicht Gemeinschaft, Einheit. So sollen wir sein. Aber leider weist uns Paulus auf etwas hin. Und zwar, dass Neid und Missgunst und Überheblichkeit uns manchmal im Weg stellen, genau so zu handeln. Er sagt, zum einen ist es so, dass wir uns selbst manchmal gering schätzen. Oh, ich kann nichts. Die Celine, die singt immer so schön. Oh Mann, ich wäre auch gerne in einer Band. So, ich würde auch gerne mal, oder Frau, oh, Julie Wächter. Oh, einmal Klavier spielen können wie Frau Wächter. Wahnsinn. Dann wird sie gleich klein. So, das, nur weil, Paulus bringt das Beispiel von dem Fuß, der sagt, weil ich nicht die Hand bin. Ich bin nicht so gut wie eine Hand. Was mache ich schon? Ich stehe nur rum. So. Beim Fußballer trete ich vielleicht mal gegen einen Ball, aber so eine Hand, die kann Dinge anfassen, die kannst du richtig tolle Sachen mitmachen. Ich bin nicht wie eine Hand. Ich bin nichts wert. Wie viele Gespräche mit Menschen in der Gemeinde kenne ich, die so denken, sich gering schätzen, das, was sie einbringen können, was Gott einmalig in dein Leben hineingegeben hat, um die Gemeinde aufzubauen und ihr zu dienen. Und du schätzt es gering. Denkst, du bist nichts wert, wo Gott so viel planvoll, vor aller Zeit hat er geplant, wie du sein sollst. Und du denkst, es wäre nichts wert. Du bist so wertvoll. Denk nicht gering von dir, wo Gott dich so wertvoll erachtet. Und auf der anderen Seite passiert aber auch das andere. Da gibt's dann irgendwelche Hände, die denken, ich brauche die Hand nicht. Und ein Kopf, der sagt, ich brauche die Füße nicht. Überheblichkeit. Hey, ich habe hier so ein schwarzes Kleid an und darf am Mikro stehen. Ich bin viel besser als ihr. So. Ja, Überheblichkeit, die gibt's doch so verbreitet, dass wir gering schätzen, was ansonsten in der Gemeinde für Gaben da ist und uns überheben über andere. Wann immer wir das tun, von uns zu gering denken oder von uns zu hoch denken, machen wir eines. Wir zerstören die Einheit im Leib Christi und wir zerstören unsere Funktionalität, dass wir funktionieren. Das ist, als wenn wir uns einen Arm abhacken. Wisst ihr, was passiert, wenn ich einen Unfall habe, nachher auf dem Nachhauseweg und ich verliere einen Arm? Wisst ihr, was ich als nächstes kriege? Ein Behindertenausweis. Da wird dann festgehalten, in welchem Grad ich eingeschränkt bin mit meinem Körper, weil es so nicht gedacht ist. So. Und genau das Gleiche passiert im Leib Christi, in der Gemeinde, wo du fehlst, wo du zu gering von dir denkst, um dich einzubringen, oder wo du zu gering von anderen denkst und dich selbst überhöht. Du zerstörst die Gemeinschaft. Du bist wichtig. Du kannst nicht alles, okay, genauso hat Gott es geplant, der hat da schon Sinn hat drin gesehen. Wir brauchen einander, aber wir brauchen eben auch dich. Nur so werden wir Jesus in dieser Welt abbilden. So. Aber nicht nur das. Es geht, Paulus schreibt weiter. In Vers 22 sagt er dann, nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen und die sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die besonders die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Fürsorge. Dafür sind wir geschaffen. Wir sollen Fürsorge füreinander übernehmen. Jeder von euch hat einen Wert. Und dieser Wert liegt nicht in dem, was wir sehen. Und da möchte ich tatsächlich, guck mich mal an, alle. Ich möchte für diese Gemeinde um Vergebung bei dir bitten, wo wir dich übersehen und deinen Wert übersehen. Nicht weggucken. Nicht weggucken. Wo immer wir deinen Wert übersehen haben bis jetzt und das vielleicht in Zukunft tun werden, möchte ich um Vergebung bitten für diese Gemeinde, denn so soll es nicht sein. Gott hält dich für unendlich wertvoll. Ja. Gott hat ganz andere Kategorien als die Kategorien dieser Welt. Er denkt völlig anders. Es steht hier, das, was uns schwächer erscheint, ja, nicht was schwächer ist, schreibt Paulus, sondern was uns schwächer erscheint, das ist bei Gott besonders wichtig. Das, was wir für weniger ehrenwert halten, das hat dem, denkt Gott, besonders viel Aufmerksamkeit. Und das, was Anstoß erregen könnte, das bedeckt Gott mit umso mehr Sorgfalt. Das heißt, Gott hat eine besondere Wertschätzung für das, was im Verborgenen ist. Ja? Normalerweise, jetzt bei Corona nicht, aber sonst stehen wir immer am Ausgang und verabschieden nochmal alle. Das tun wir, weil wir euch lieb haben und nochmal schön Tschüss sagen wollen, damit wir uns am Ausgang nochmal sehen. Aber was gleichzeitig passiert ist, dass der eine oder andere sagt, oh, tolle Predigt, war wieder heute, also heute ganz großes Kino. Alles Lob ist da gewesen. Ja? Wenn du so Gaben hast, die in einer Band, im Rampenlicht irgendwie stattfinden, alles Lob ist da gewesen. Gott hat eine besondere Wertschätzung für das, was im Verborgenen geschieht. Das ist das, was hier gesagt wird. Gott sieht dich und er kennt dich durch und durch, denn er hat dich geschaffen. Und in derselben Wertschätzung und Liebe und Fürsorge sollen wir einander begegnen. Und das tatsächlich nicht nur bezogen auf unsere Gaben. Vers 26 heißt dann, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wir sind eine emotional verbundene Gemeinschaft. Habt ihr euch schon mal in den Daumen geschnitten? Wer hat sich schon mal in den Daumen geschnitten? Schrecklich, ne? Er ist so wie Arm amputiert fast. So. Also, wenn du dich an der richtigen Stelle im Daumen geschnitten hast und du musst danach ein Hemd anziehen, das zuknöpfen, das merkt der ganze Körper bei jedem Knopf. Und dann kommen die Manschettenknöpfe, die sind echt, das ist Wahnsinn. So, das tut weh, da hat der ganze Körper was von. So soll's sein. Stellt euch das mal für einen Augenblick vor. Dein Leid ist mein Leid. Dein Schmerz ist mein Schmerz. Deine Sorge ist meine Sorge. Und deine Freude ist meine Freude, unsere Freude. Was sage ich hier? Meine, unsere. So soll Gemeinde sein. Stellt euch das vor. Wir sollen eine Gemeinschaft sein, wo, wenn du Sorge hast um deine Kinder, ja, um die Versetzung oder die Erziehung, irgendetwas, wo du merkst, du hast Probleme mit deinen Kindern. Es soll unsere Sorge sein. Wir sollen das als Gemeinschaft so in dich investieren, als wenn es mein Kind wäre. Vielleicht hast du finanzielle Probleme und Schulden. Es sollen unsere finanziellen Probleme sein und wir sollen uns da rein investieren. Stell dir vor, du hast Probleme in deiner Ehe. Wir sollen dir so begegnen, als wenn es unsere Probleme sind. Es sind unsere Probleme. Leidet einer, leiden alle. Es sind unsere Probleme. Mal für die Schüler von euch, stell dir vor, du hast Probleme in Mathe, versetzungsgefährdet. Es ist unsere Versetzungsgefährdung. Und wenn du nicht versetzt wirst, haben wir es verbockt, nicht du. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit hinter diesem Text. Stellt euch für einen Augenblick vor, in solch einer Gemeinschaft zu leben, wo deine Probleme unsere Probleme sind und wir alles daran setzen, um dir zu helfen, als wenn es um uns ginge. Ihr Lieben, wisst ihr, wie man sowas nennt? Paradies. Da scheint Paradies ins Leben. Aber Paulus sagt dann, das alles gilt nun im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne Teil von euch ist ein Teil dieses Leibes. Das wird nur gelingen, wenn wir mehr sind als Gemeinschaft. wenn wir Einheit sind. Ein Leib, ein Ganzes, einer für alle und alle für einen, wie die Musketiere. Ich habe jetzt mal verzichtet, einen Degen mitzubringen. Hättet euch dann wahrscheinlich alles besser gemerkt, aber einer für alle und alle für einen. So, es geht nicht um Selbstverwirklichung, auch nicht in den Gaben, die irgendwo im Vordergrund stehen, sondern es geht immer zum Dienst der ganzen Gemeinde. Einer für alle und alle für einen. Und das bedeutet jeder für alle und alle füreinander und für einen, für Jesus. Denn wir sind sein Leib. Und ihm dienen wir. Und das alles ist kein Zufall, sondern bewusster Plan. Davon spricht Paulus dann weiter. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Wir sind unterschiedlich. Wie die Puzzleteile in einem Puzzle zusammengreifen, nur gemeinsam ein Ganzes ergeben. Ist euch das mal, habt ihr mal ein Puzzle gemacht mit vielen Teilen? Und zum Schluss festgestellt, eins fehlt, genau, eins fehlt. Hast du erlebt, ne? Ist eine Riesenfreude, ne? Merkst du immer erst am Ende. Ist ja auch klar, weiß ja vorher noch nicht. So. Am Ende merkst du, es fehlt eins. Und das ist dann kein Spaß. Irgendwie bleibt was unvollständig. So ist es, wenn wir nicht jeder für alle leben und alle für einen. Es bleibt etwas unvollständig. Jeder hat seinen Platz und seine Funktion. Wir brauchen dich. Ohne dich können wir nicht im Vollsinn Leib Christi sein. Wir werden Jesus nur unvollständig abbilden. Denn Gemeinde ist mehr als Gemeinschaft, sie ist Einheit. Das ist das große Wort, was immer und immer wieder in diesem Text vorkommt. Wie kann das gelingen? Jetzt hat Paulus mir zumindest eine ganze Menge Lust auf diese Gemeinde gemacht. So, wie kann das gelingen? Ein letzter Vers in Kapitel 12. Ein letzter Vers. Damit endet das Kapitel 12. Können wir Großes erwarten eigentlich, ne? Wenn es der letzte Vers ist. Jetzt muss er sagen, wie es gelingt. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausgeht. Paulus schließt diesen Gedanken damit, dass nicht der Nutzen bei allen Gaben gleich groß ist. Und dann, da kann man sich streiten über eine Übersetzung. Das ist schwierig zu übersetzen, dieser letzte Vers, weil man kann das einmal so übersetzen, wie hier entschieden wurde. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen, weil es ja um den Nutzen der Gemeinde geht. Man kann aber auch das als Frage übersetzen und sagen, was tut ihr? Ihr bemüht euch nur um die Gaben, die am meisten nützen. Wie auch immer du es übersetzt, eher kritisch oder positiv, auf eins läuft es hinaus. Paulus sagt, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und dann kommt ein neues Kapitel. Und das lesen wir meistens nicht im Blick auf Gemeinde, sondern immer im Blick auf Hochzeit. Da, 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 da. Hat nichts mit Hochzeit zu tun, was jetzt kommt. Der Text, der jetzt kommt, hier ist eine Kapitelüberschrift drin. Das Käse hat Paulus da nicht reingeschrieben, das war ein durchlaufender Text. Und er redet von dem, wie kann das gelingen? Wie kann all das gelingen, was ich vorher beschrieben habe? Paulus schreibt Folgendes. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Das Kapitel geht noch weiter. Lest es zu Hause mal gern weiter, aber ich glaube, ihr habt's. Die Liebe ist der Schlüssel zur Gemeinde, zu echter Gemeinde. Ohne die Liebe wird all das nicht funktionieren. Deine Gaben, all deine Gaben, egal wie nützlich und wie wertvoll sie sind, ohne Liebe ist es nichts wert. Paulus ist ja klar, es nützt gar nichts. Ohne Liebe wirst du überheblich, ohne Liebe wirst du arrogant. Ohne Liebe wirst du neidisch. Ja, es ist spannend, dass die Liebe von Neid befreit. Wenn du auf die Gaben eines anderen neidisch bist, hat das einen Grund. Du liebst ihn nicht genug. Sonst würdest du dich mit ihm freuen. Freut sich einer, freuen sich alle. So. Ohne Liebe wirst du selbstsüchtig und ungeduldig. Und ohne Liebe wirst du immer wieder die Einheit zerstören. Das ist das, was Gottes Wort hier sagt. Also, was ist das wichtigste Merkmal der Gemeinde Jesu? Es sind nicht unsere Gaben. Es ist nicht unsere Leistung, nicht unsere Mitgliederzahlen, unsere Gottesdienstbesucherzahlen. All das ist nicht wichtig, auch nicht, wie viel wir spenden oder was wir tun. Das Kennzeichen und das, was uns hilft, Gemeinde Jesu im Vollsinn zu werden, ist Liebe, die Liebe zueinander. Und deswegen hat Jesus gesagt, an eurer Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander wird man es erkennen. Und als Jesus gefragt wurde in Matthäus 22, was ist das Wichtigste, was Gott von uns will, was hat er gesagt? Leistet was? Liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Deswegen schreibt Paulus in Kolosser 3, die Liebe ist das Band, was uns zusammenhält. Und was uns Einheit schenkt. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 4, wer seine Brüder nicht liebt, seine Geschwister, der liebt auch Gott nicht. Die Liebe ist das Entscheidende zu Gott und zueinander. Was für einen größeren Segen könnte es geben als eine Gemeinschaft, die so in selbstloser Liebe hingegeben verbunden ist. So eine Familie. Die verdient wirklich den Titel Familie Gottes. So. Stell dir das vor, guck dich nochmal um. Wenn alle hier sich so in dein Leben investieren würden, so für dich leben würden, zu deinem Wohl, zu deinem Wachstum und deiner Rettung. Und darum Jesus in deinem Leben groß, spürbar und sichtbar zu machen. Was wäre das für eine Gemeinschaft? Stell dir einen Augenblick solch eine Gemeinde vor, sie ist das Schönste und Attraktivste, was diese Welt jemals gesehen hat, weil Jesus in ihr sichtbar wird. Und sie ist genau das, was du brauchst, denn du bist dafür geschaffen, das ist das, was sie gerade gehört haben. Also, was bedeutet das für uns? Wir müssen lernen, unsere Gaben und unsere Aufgaben zu erkennen und zum Wohl der Gemeinde zu leben. Wir müssen unsere Unterschiedlichkeit nicht nur akzeptieren, sondern wertschätzen als einen Wert, der dem Plan Gottes entspricht. In unserer Unterschiedlichkeit müssen wir immer wieder nach Einheit streben, denn sie zerbricht so leicht. Wir müssen interaktiv Gemeinschaft leben, aufeinander bezogen, seelsorgerlich in Verantwortung füreinander, in Fürsorge und Wertschätzung. Wir müssen Jesus immer wieder ins Zentrum setzen, denn wir sind sein Leib. Und wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um in unserer Liebe zu wachsen, zu Jesus und zueinander. Ich glaube, das wird einen Unterschied in deinem Leben und in dieser Welt machen, der kaum vorstellbar ist. Ihr Lieben, eines meiner häufigsten Gebete, ist wirklich eines meiner Gebete, was ich am häufigsten bete, ist deswegen folgendes Gebet. Jesus, schenk mir mehr Liebe. Lass mich dich mehr lieben. Lass mich dich heute Abend mehr lieben, als ich dich heute Morgen geliebt habe. Lass mich wachsen in meiner Liebe zu dir. Und schenk mir auch mehr Liebe zu meiner Gemeinde und zu den Menschen, die du in mein Leben gestellt hast, denn ich liebe sie zu wenig. Schenk mir mehr Liebe zu dir und zu den Menschen, die du in mein Leben stellst. Ich möchte euch heute ermutigen, zwei Dinge zu tun. Ich möchte euch ermutigen, dieses Gebet zu beten, jeden Tag. Denn diese Liebe müssen wir schenken lassen. Und ich möchte euch ermutigen, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ich weiß, wir haben Corona. Ja. Und ich möchte euch bitten, achtet auf all das, was auch geraten wird, was vernünftig ist, an Abständen und Nähe und all dem. Aber wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Einheit. Und wir haben erlebt am Anfang des Jahres, wie das Wegfallen von Gemeinde tiefen Schaden im Glauben und im Leben und im Charakter von vielen Menschen von uns, auch in dieser Gemeinde, hinterlassen hat. Wir brauchen uns. Wir brauchen einander. Und trotzdem, ich möchte euch bitten, mehr Zeit miteinander zu verbringen, verantwortungsvoll. Nicht, weil ihr euch liebt, sondern damit ihr euch lieben lernt. Denn ich kann einen Menschen nur lieben lernen, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Und die meisten Beziehungen, wo die Liebe erkaltet, ist die Antwort, wir haben zu wenig Zeit miteinander verbracht. Oft wird gesagt, dass so eine Gemeinde heute nicht mehr möglich ist, weil wir uns nicht mehr so lieben, wie die ersten Christen das getan haben. Mal ehrlich, meint ihr, die ersten Christen haben sich täglich in den Häusern, in den Tempel getroffen, täglich, weil sie sich so geliebt haben oder damit sie einander lieben? Oder beides? Die ersten Christen, zwischen den ersten Christen und uns gibt es keinen Unterschied. Derselbe Geist, der in ihnen gelebt hat, lebt in euch. Macht euch das bewusst. Derselbe Geist, der damals die erste Gemeinde ergriffen hat, lebt in euch. Ist Jesus dein Herr? Okay, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und er hat dich begabt. Und das Gleiche ist möglich. Denn das ist nicht, das ist das, was wir in Korinth, was wir in Gottes Wort gehört haben. Ja? Dass der Gleiche, der das möglich macht, lebt in uns. Jesus hat sein Leben gegeben für diese Gemeinde. Er hat seinen Geist ausgegossen für diese Gemeinde. Die Apostel haben gelebt für diese Gemeinde. Und das Gleiche ist heute noch möglich, weil Jesus der Gleiche ist. Denk nicht, dass diese Gemeinde heute nicht mehr möglich ist. Das bedeutet nur, zu gering von Jesus zu denken. Mach sie lieber möglich, indem du in deiner Liebe wächst. Einer für alle und alle für einen. Für Jesus. Amen. Wir werden jetzt dank der Gaben von Chewy Wächter ein Lied hören. Vielleicht mögt ihr den Moment nutzen, um nochmal darüber nachzudenken, wo Gott mit euch gerade unterwegs ist und was das Gehörte für euch, für dich persönlich bedeutet.